Okay, heute geht es weiter mit dem Thema Ähnlicher und ich habe einen Text aus Matthäus 5. Also wenn es darum geht, Jesus ähnlicher zu werden, dann sind natürlich Texte, die von Jesus selbst kommen, dazu prädestiniert. Und Matthäus 5 ist ja allgemein bekannt, 5, 6 und 7 die Kapitel, als die Bergpredigt, wo Jesus uns sagt, in welchen Bereichen wir ihn ähnlicher werden sollen. Und mein Text geht heute um die Feindesliebe. Feinde. Habt ihr Feinde? Ich hoffe nicht. Aber trotzdem, denke ich, kennen wir alle Situationen, wo um uns herum Menschen sind, die schwer zu lieben sind, mit denen wir es uns wirklich schwer tun. Und wie gehen wir da respektvoll mit dem anderen um? Zuerst mal lese ich uns den Text, Matthäus 5, die Verse 43 bis 48. Es heißt bei euch, liebe deinen Mitmenschen und hasse deinen Feind. Doch ich sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. So erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel, denn er lässt die Sonne übergehen über Böse und Gute und er lässt es regnen über Fromme und Gottlose. Wollt ihr etwa noch dafür belohnt werden, dass ihr die Menschen liebt, die euch auch lieben? Das tun sogar die Zolleinnehmer, die sonst auf ihre eigenen Vorteile aus sind. Wenn ihr nun euren Freunden liebevoll begegnet, ist das was Besonderes? Das tun auch die, die von Gott nichts wissen. Ihr aber sollt in eurer Liebe vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Naja, wir haben schon festgestellt, Feinde ist schon ein ziemlich hartes Wort, ne? Aber man muss bedenken, zu Jesu Zeiten war das Volk Gottes, war Israel, von Feinden besetzt. Also der Feind war mitten unter ihnen. Und das war eine tiefe Auseinandersetzung, in denen sich das Volk Gottes befand. Und da hinein sagt Jesus solche Worte wie, liebet eure Feinde. Das ist total revolutionär. Und ich bin da manchmal eher so ein bisschen Richtung Altes Testament ausgerichtet. Wenn mich mal so jemand so richtig verletzt hat, dann möchte ich am liebsten wie David sagen in Psalm 3, Vers 8, du bist doch mein Gott, du wirst meinen Feinden ins Gesicht schlagen und diesen Gottlosen die Zähne ausbrechen. Kennt ihr das so? Na, wenn man mal so richtig hart das im Leben erlebt hat, wenn Menschen einen wehgetan haben, jemand, den man besonders geliebt hat, verlassen hat oder wo man drauf gebaut hat, der einen irgendwie unterwandert, betrügt. Oder ganz unterschiedliche Situationen. Da möchte man gerne sagen, Gott, greif ein. Psalm 7, Vers 7. Stell dich meinen Feinden entgegen, die so unerbitterlich gegen mich wüten. Komm und hilf mir. Du willst doch, dass Recht wieder beachtet wird. Nur so, da sagen wir dann Gott auch noch, ja, du willst das doch. Du willst doch, dass Recht beachtet wird. Also dann los, leg mal los. Und wenn ich schon mal nicht meinen Feinden eins drüber gebe, dann mach du das doch wenigstens her. Du bist doch gerecht. Ja. Ich kann mich erinnern, so als mir meine erste Freundin ausgespannt wurde. Mann, was habe ich gewünscht, dass dieser Typ, dass dem Schaden zugefügt wird. In meinen Fantasien hatte ich schon überlegt, mit meinem Auto irgendwas davor zu bauen, so einen Rambock oder so, und dann voll in seinen Wagen reinzudüsen, so, boom! Oder am liebsten ihn mal aufzulauern und ein blaues Auge zu hauen. Ja, warum ist das denn so? Weil wir ganz tief innerlich verletzt sind. Weil wir uns zurückgesetzt fühlen. Weil wir unsere Liebe nicht mehr, wie heißt das jetzt, mir fällt das Wort nicht ein, wenn die nicht erwidert wird, genau, danach habe ich gesucht, wenn unsere Liebe nicht erwidert wird. Und auf einmal schlägt das um in unserem Leben, wo wir besonders vielleicht geliebt haben, können wir auch anfangen zu hassen. Ja, heutzutage hoffentlich sind unsere Feinde nicht mehr die, die uns nach dem Leben trachten. wie zu Davids Zeiten, wie zu Jesu Zeiten. Aber wir kennen auch Situationen, wo es Menschen gibt, ja, unsere Nachbarn vielleicht, die uns auf den Keks gehen, die immer nur wollen, dass bestimmte Grenzen eingehalten werden. Oder vielleicht sind wir diese Nachbarn, die immer möchten, dass eine bestimmte Ordnung ist. Und wir ärgern uns über die, die gar keine Ordnung halten können. Oder der Arbeitskollege, der engstirnig ist oder der rummobbt. Menschen in unserer Nähe, die uns wehtun. Manche sprechen von den buckligen Verwandten. Habt ihr so welche, so bucklige Verwandte? Die gehören zwar irgendwie zur Familie, aber man möchte mit denen eigentlich nichts zu tun haben. Und dann sind da noch die Ungläubigen, die nicht so wie wir glauben, oder die Andersgläubigen. Und noch vor einem Jahrhundert war das gang und gäbe, dass man sogar unter Christen, die andersgläubigen Christen, verfolgt hat. Die Katholiken, die Evangelischen und umgekehrt. Und als ich zum Glauben kam, da war das auch noch so, dass mir gesagt wurde, oh, die katholische Kirche ist die Hure Babylons. Und die Charismatiker, die sind vom Teufel. Da habe ich gedacht, habe ich ja Glück gehabt, dass ich in der einzig wahren Gemeinde gerade gelandet bin. Das war natürlich eine FEG, ne? Die einzig wahre Gemeinde. Ne? Natürlich nicht. Ich denke, da haben wir ganz viel gelernt, dass wir nicht in dem anderen, der anders denkt, der vielleicht auch seinen Glauben ein bisschen anders auslebt, den Feind zu sehen. Und dann schauen wir uns in unserer Welt um und viele von uns sind verunsichert, was wir so sehen, was da auf uns zukommt an anders denkenden Menschen aus anderen Kulturen, anders aussehend, anders sprechend. Und dann sehen wir die, die sich dagegen aufstellen und kriegen auch Furcht, weil wir denken, oh weia, was für ein Potenzial ist denn unsere Gesellschaft, was für ein braunes Potenzial ist dort. Und dann gucken wir uns unsere Politiker an und denken uns, oh weia, wo soll das alles hinführen? Und wir werden ängstlich und sorgenvoll. Ja, wir erleben Ungerechtigkeit in unserer Gesellschaft und in unserem Leben. Und als Christen werden wir auch oft belächelt. Und genau da fordert uns Jesus auf, ihm ähnlicher zu werden. Und da können wir von Jesus lernen. Wie ging er denn mit seinen Feinden um? Und da habe ich nur eine Stelle mal rausgepiekt. Und zwar aus Lukas 22, von 47 bis 53. Noch während Jesus sprach, kam eine große Gruppe Männer. Sie wurden von Judas, einem der 12 Jünger, angeführt. Judas ging auf Jesus zu, um ihn mit einem Kuss zu begrüßen. Aber Jesus fragt ihn, Judas, willst du den Menschensohn mit einem Kuss verraten? Jetzt hatten es auch die anderen Jünger begriffen, was vor sich herging. Aufgeregt riefen sie, Herr, sollen wir dich mit dem Schwert verteidigen? Einer von ihnen zog gleich das Schwert, schlug auf einen Diener des Hohepriesters ein und hieb ihm das rechte Ohr ab. Aber Jesus befahl, hört auf damit. Er berührte das Ohr des Mannes und heilte ihn. Dann fragte Jesus die obersten Priester, die Offiziere der Tempelwache und die führenden Männer des Volkes, die gekommen waren, um ihn festzunehmen, bin ich denn ein Verbrecher, dass ihr euch mit Schwertern und Knüppel bewaffnet und mir entgegentretet? Jeden Tag war ich im Tempel, warum habt ihr mich nicht dort festgenommen? Aber jetzt ist eure Stunde da, jetzt hat die Finsternis Macht. Also Jesus war sehr klar in seinem Reden. Er war nicht so ein Schmusetyp. Er hat sehr klar Judas konfrontiert. Er hat sehr klar die Pharisäer konfrontiert und die ihn verhaftet haben. Aber er hat nicht die Mittel dieser Welt benutzt. Er hat nicht das Schwert benutzt. Er hat nicht Hass in sich aufkommen lassen, sondern er hat seinen Jüngern Einhalt geboten und hat sogar den geheilt, der sich aufgemacht hat, ihn ans Kreuz zu schlagen. Verrückt, ne? Da will jemand Jesus verhaften, möchte, dass er gekreuzigt wird, und Jesus heilt ihn auch noch. Also für mich ist das fast nicht zu verstehen, unglaublich. Und wir können das auch nur verstehen, wenn wir die Blickweise Gottes auf die Menschheit haben. Wenn wir nämlich respektvoll miteinander umgehen, nicht aufgrund dessen, weil wir aus einer Kultur kommen oder weil wir ähnlich denken, so den FEG, die FEG-DNA haben oder dergleichen, oder weil wir denken, na ja, wir sind ja alles zivilisierte Menschen, sondern die Grundlage für respektvollen Umgang miteinander und besonders mit Menschen, die anders ticken als wir, ist, dass jeder ein Geschöpf Gottes ist und dass Gott seinen Sohn geschickt hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das war die Motivation Gottes, Jesus in diese Welt zu schicken. Das heißt, Jesus hat diese Menschen gar nicht als seine Feinde gesehen. Er hat sie als Geschöpfe des ewigen Gottes gesehen. Ja, die verwirrt sind, die desorientiert sind, deren Herz von Hass durchdrungen ist, die immer nur gehört haben, Jesus ist schlecht, Jesus ist ein Lügner, der tut so, als wenn er Gottes Sohn wäre, wie kann er nur? Ständig haben sie diese Dinge gehört und irgendwann hat das in ihnen Frucht getragen. Genau das geschieht in unserer Gesellschaft. Ständig hören wir einseitige Dinge, wie schlecht diese Gruppe ist, wie schlecht jene Gruppe ist, wie schlecht Trump ist. Also ich kann das nicht beurteilen, ob er schlecht ist oder nicht. Ich finde ihn merkwürdig, aber ich kenne ihn nicht persönlich. Ich kann nicht beurteilen, ob die Russen böse sind. Natürlich sieht man einige Aktionen, die von dort kommen, wo man denkt, oh weia. Aber versteht ihr, wir werden so geprägt. Wir werden so geprägt. Immer wieder hören wir in den Medien bestimmte Dinge und so fangen wir dann auch an zu denken. Ne? Und die rechte Bewegung, die gerade aufsteht, das sind ja nicht nur alles Nazis, ihr Lieben. Das sind Leute, die besorgt sind, Leute, die persönlich verletzt sind in ihrem Leben. Menschen, die denken, dass sie zu kurz gekommen sind. Und dann hören sie ständig, dass wir von einer Lügenpresse umgeben sind. Dann hören sie ständig, dass alle immer bevorzugt werden und nur sie nicht gesehen werden. Leute, und wenn man das ständig hört, dann fängt man an, solche Sachen zu glauben. Genauso wie ich mal geglaubt habe, dass mein Glaube, dass der ganz besonders ist, dass ich somit zu der elitären Schicht gehöre in Deutschland, was Glaube betrifft. So wurden wir damals geprägt in einer Gruppe. Man hat immer nur gehört, wir sind die Besonderen, wir sind besonders geistlich. Hey, und wenn man das immer wieder hört, dann fängt man auf einmal an, das zu glauben. Bis ein die Augen geöffnet werden. Und wie gehen wir mit diesen andersdenkenden Menschen um? Wie gehen wir vielleicht mit diesen rechtsgeprägten Menschen um? Schieben wir sie auch in die Schmuddelecke? Distanzieren uns von ihnen? Ja, ich distanziere mich von ihrer Ideologie, aber ich möchte lernen, mich nicht von ihnen als Menschen zu trennen. Ich möchte nicht aufgrund von Äußerlichkeiten bewerten, sondern möchte lernen, mit Gottes Augen zu schauen. Also der Wert des Menschen besteht nicht aus Leistung, hat nichts mit Kultur oder Besitz oder Schönheit zu tun, mit Gesundheit oder Krankheit. Sondern unser Wert ist allein in Jesus Christus. Und Jesus fordert von uns die gleiche Gesinnung, dass wir wie er handeln. Er möchte, dass wir Gott vertrauen und nicht aufgrund unserer Verletzungen handeln und unser Herz mit Hass und Zorn vergiften. Bedeutet denn jetzt nun Gottvertrauen, dass wir passiv sein sollen? So nach dem Motto, ja, ich versuche diese Menschen zu akzeptieren, ich will sie nicht richten. Nein, Jesus ermutigt uns sogar aktiv zu werden, nämlich aktiv zu lieben und aktiv zu beten. Indem wir hinter die Kulissen der Menschen schauen, also nicht das Vordergründige nur sehen, sondern uns Zeit nehmen, mit ihnen zu beschäftigen. Liebet eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Matthäus 5,44. Und wenn wir diesen Menschen, die aus persönlichen Verletzungen oder Ablehnungen heraus handeln, wenn wir ihnen nicht auf diese gleiche Art und Weise begegnen, dann handeln wir schon Jesusgemäß. Denn in Römer 12, Vers 17 bis 18 steht, vergeltet niemals Unrecht mit neuem Unrecht. Verhaltet euch gegenüber allen Menschen vorbildlich. Soweit es irgendwie möglich ist und von euch abhängt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Und 20 bis 21, handelt so, wie es die Heilige Schrift von euch verlangt. Wenn dein Feind hungrig ist, dann gib ihm zu essen. Ist er durstig, gib ihm zu trinken. So wirst du ihn beschämen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Vergeltet niemals Unrecht mit neuem Unrecht. Zahlt nicht heim. Nicht so wie im Alten Testament, ne? Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wenn die so sind, dann habe ich auch das Recht, so zu sein. Sondern die Heilige Schrift, wie Jesus sagt, wie jetzt der Paulus sagt, fordert uns auf, denen Menschen genau in den gegensätzlichen Geist zu begegnen. Wie kann man denn respektvoll mit denen umgehen, wo es uns schwerfällt, sie zu lieben? Und auch da können wir von Jesus lernen. Und da nehme ich wieder eine Stelle, bevor er dann den Weg zum Kreuz unternommen hat, da hat er sich mit seinen Jüngern nochmal getroffen und sie hatten tiefe Gemeinschaft miteinander. Sie feierten das Abendmahl, dankten Gott und verbrachten Zeit im Lobpreis. Einer meiner alten Bekannten, der hatte immer den Satz gebraucht, loben zieht nach oben und danken schützt vor Wanken. Und genau das ist, was Jesus mit seinen Jüngern macht. Er hat tiefe Gemeinschaft mit ihm im Abendmahl, im Lobpreis und sie dankten Gott. Während sie aßen, nahm Jesus das Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot in Stücke und gab es ihnen mit den Worten, nehmet und esst, das ist mein Leib. Anschließend nahm er einen Becher Wein, dankte Gott, reichte es seinen Jüngern. Sie tranken alle daraus. Jesus sagte, das ist mein Blut, mit dem der neue Bund zwischen Gott und dem Menschen besiegelt wird. Es wird zur Vergebung ihrer Sünden vergossen. Das finde ich interessant, da steht nicht, es wird zur Vergebung eurer Sünden vergossen, also die Jünger, ihrer Sünden. Also er hat über seinen Freundeskreis, über seinen Jüngerkreis hinweggeschaut. Ihre Sünden. Und er wusste ja, dass jetzt nach diesem letzten Abendmahl die Zeit kommen wird, wo er ans Kreuz geschlagen wird. Und da war er schon in der Lage zu sagen, damit ihre Sünden vergeben werden. Nachdem sie das Danklied gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Tiefe Gemeinschaft mit dem Vater, tiefe Gemeinschaft mit unseren Geschwistern, Dankbarkeit und Lobpreis, das ist die Grundvoraussetzung für ein Ähnlichwerden mit Jesus. Oder wie das Johannes 15 sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der trägt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Intimität mit Jesus macht uns ihm ähnlich. So ist das auch in jeder Freundschaft und Beziehung, auch in unserer Ehebeziehung. Durch unser Miteinander, durch unser intimes Miteinander, und da meine ich nicht Sexualität in erster Linie, werden wir uns ähnlicher. Und früher haben manchmal Leute gesagt, ist das deine Schwester? Nö, habe ich gesagt, ist meine Frau. Wir sind uns einfach ähnlicher geworden. Ist das nicht schön, wenn wir einander ähnlich werden und nicht ähnlich in Bitterkeit, sondern ähnlich in Liebe zueinander und zu Gott. Und so vorbereitet und geleitet vom Heiligen Geist, der in uns lebt, sind wir in der Lage, den Menschen respektvoll zu begegnen. Selbst wenn sie völlig anders ticken als wir. Selbst wenn wir vielleicht sogar Furcht vor ihnen haben. Und dann ist es vielleicht mal wichtig, mit jemandem, ja, der so rechtes Gedankengut hat, ganz normal zu reden, zuzuhören, seine Sorgen mal zu hören und nicht sofort zu sagen, das geht doch gar nicht, was bist du denn für ein Mistkerl? Und vielleicht gibt Gott uns die Möglichkeit, einen Samen der Gerechtigkeit, einen Samen des Glaubens in sein Herz hineinzulegen. Denn das sollten wir auch wissen, wir werden niemals Menschen verändern können. Das kann nur der in uns lebende Gott, natürlich auch durch uns, aber nicht ohne Gott. Amen.